ARD Sounds.
Zwischen Hamburg und Haiti mit Philipp Abrisch heute. Mal etwas näher dran an Haiti als an Hamburg. Wo geht's denn hin in dieser Folge? Nach Costa Rica. Wer sich mal den Spaß macht und im Internet nach Costa Rica sucht, Bildersuche, da wird der Bildschirm plötzlich sehr, sehr grün. Dschungel, Urwald, riesige Bäume, wunderschöne Pflanzen, Strände, Berge, Wasserfälle. Und man ahnt schon, dass in dieser tropischen Wunderwelt auch viele Tiere zu Hause sind. Also wenn ich ein Tier wäre, dann am liebsten in Costa Rica. Dieses Land in Mittelamerika ist ein echtes Vorbild für Umweltschutz und dabei hilft ausgerechnet, was anderswo auch sehr zerstörerisch sein kann, nämlich der Tourismus. Also, die Frage für diese Folge, gibt sowas wie gute Touristen, die helfen, das, was sie besuchen, sehen, erleben, die Natur nicht kaputt machen, sondern erhalten? Unser Gast heute, Simon Berninger, sagt ja. Stimmt, Simon?
Ja, ganz genau.
Ganz genau. Du hast dir Costa Rica nicht nur im Netz angeschaut, sondern du warst da. Sprechen wir drüber. Freue mich drauf. Zwischen Hamburg und Haiti oder wie man in Costa Rica sagt.
Entre Hamburgo y Haiti.
Simon, Costa Rica, was hat dich dahin gebracht? Warum wolltest du dir das Land anschauen?
Ich war noch nie in Lateinamerika und ich hatte noch ein paar Rumpfkenntnisse vom Spanischen übrig.
Und zum Beispiel, dachte, was heißt Costa Rica? Kurzer Test.
Da erwischst du mich. reiche Küste.
Super.
Und so dachte ich, ich muss doch unbedingt mal nach Lateinamerika und mein Spanisch wieder ein bisschen aufleben lassen. Und ja, da habe ich mich für Costa Rica entschieden. Natürlich, du hast es gesagt, wegen der Natur, wegen der Tiere, wegen der Landschaft. Aber auch, weil es eben ein gutes Einsteigerland ist für Lateinamerika.
Genau. Obligatorische Frage, wie kommt man dahin? Wie bist du hingekommen nach Costa Rica?
Mit dem Flugzeug über Toronto bin ich geflogen.
Du warst das erste Mal dort. Wie war dein erster Eindruck?
Ich war wirklich überwältigt. Also ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Bammel, was so die Sicherheit angeht in diesem lateinamerikanischen Land, aber habe mich dann hinterher fast ein bisschen beschämt wieder ins Flugzeug gesetzt, weil es waren so nette Leute und es gab keinen Zeitpunkt, zu dem ich mich in irgendeiner Weise unsicher gefühlt habe.
Simon, was würdest du sagen, was unterscheidet Costa Rica von anderen Ländern in der Region? Was macht dieses Land so besonders?
Also sicherlich die Tatsache, dass Costa Rica jetzt schon seit einigen Jahrzehnten ein touristisches Land ist und alle Wirtschaft auf Touristen ausgelegt hat, sodass man da wirklich, was sozusagen die Möglichkeiten, die touristischen Möglichkeiten angeht, gar nicht so das Gefühl hat, dass man unbedingt jetzt auf einem anderen Kontinent ist. Ja, also es gibt sehr viele Angebote und Touristen kommen da wirklich auf ihre Kosten. Aber ich würde sagen, ich nehme dich einfach mal mit, oder?
Amigo, here we are. Enjoy everything.
Gracias.
Mucho gusto.
Buena vida.
Pura Vida. Der Gruß ist in Costa Rica allgegenwärtig. Auch der Fahrer, der einen Trupp Touristen am Nationalpark Manuel Antonio absetzt, ruft es ihnen hinterher. Pura Vida steht für die Lebensfreude und Gelassenheit der Costa Ricaner. Und die zwei Tugenden scheinen in einem Bewohner des Landes gewissermaßen idealtypisch verkörpert zu sein, dem Faultier. Das trägt die Gelassenheit ja quasi schon im Namen. Da überrascht es auch wenig, dass Costa Rica das hier so verbreitete Faultier sogar zum Nationaltier erhoben hat.
Es gibt verschiedene Faultierarten in Zentralamerika, aber Costa Rica ist wie eine Brücke zwischen Nord- und Südamerika. Deshalb kommen hier auch zwei Faultierarten vor. Hoffentlich finden wir heute auch beide Arten, aber ich kann es natürlich nicht versprechen.
Frank ist Guide im Nationalpark Manuel Antonio, einer der meistbesuchten Schutzgebiete in Costa Rica, aufgrund der vergleichsweise einfachen Erreichbarkeit von der Hauptstadt San José aus. Die meisten Besucher kommen tagsüber für eine Safari durch den unberührten Regenwald. Wer die Massen umgehen möchte, startet seine Tour besser kurz vor Sonnenuntergang. Dann erwacht der Regenwald dank seiner Tierwelt zum Leben, denn 70% der hier heimischen Arten sind nachtaktiv. Eulen, Opossums, Wickelbären, Fledermäuse und eben auch Faultiere. Bevor es losgeht, verteilt der Guide Taschenlampen an die Teilnehmer. Mit der Anweisung,
turn on your flashlight in the way.
Mit der Taschenlampe bitte in Laufrichtung leuchten, damit ihr auf nichts drauf tretet. Und denkt daran, hier gibt's auch Schlangen, also Vorsicht beim Laufen.
Dass es hier auch Schlangen gibt, versetzt niemanden in Panik. Guide Frank, ein echter Costa Ricaner, macht schließlich einen vertrauenswürdigen Eindruck. Ihm folgend geht's also im Gänsemarsch in den dunklen Regenwald. Mit seiner Taschenlampe leuchtet Frank den Weg voraus aus. Erst auf den Boden, damit niemand auf etwas Lebendiges tritt. Dann auf die Büsche und Bäume, damit im dichten Geäst bloß kein Fotomotiv unentdeckt bleibt. Und dann ein erster Treffer.
Dort, ein Auge. Seht ihr die Reflexion mit der Taschenlampe?
Ja, one eye. Do you spot it? Yes, from here? Yes.
Blinking, as you can see.
Ein Vier-Augen-Opossum sieht man nur selten.
Really?
They prefer to be.
Sie sind lieber im Wasser.
Inside?
They are good swimmers.
Ja, das sind gute Schwimmer und sie halten sich immer in Wassernähe auf.
It's like a big rat, right?
Yeah.
Sieht aus wie eine große Ratte, oder?
Nur, dass eine Ratte wohl kaum so begeistern würde wie dieses Opossum. Mit seinen schwarzen Knopfaugen lugt es skeptisch hinter einem Ast hervor. Kaum, dass der Schein der Taschenlampe das Tierchen fokussiert hat, verschwindet es geräuschlos im undurchdringlichen Dickicht. Zurück bleibt die Euphorie, prompt einen solchen Seltenheitstreffer gelandet zu haben. Schließlich scheuen Opossums den Menschen wie Vampire den Knoblauch. Das Tierchen kann ja nicht wissen, dass die nächtlichen Besucher nur ein Bild von ihm machen möchten. Und dass es hier eigentlich geschützt ist, ja, sein Lebensraum sogar durch Menschenhand aufgeforstet wurde, erklärt Frank.
Wir sind hier in einem Sekundärwald, der erst wieder entstanden ist, nachdem der ursprüngliche Wald hier vor vielen Jahren für den Reisanbau abgeholzt wurde. Waldrodung für landwirtschaftlichen Anbau ist auch eine der größten Gefahren für unser Ökosystem. Jetzt ist es zum Glück verboten und wird mit rund $20,000 bestraft. Das sind 10 Millionen Colones. Der Wald wird auch per Satellit kontrolliert. Sie fotografieren den Wald und wissen so, wie sich der Bestand entwickelt.
Damit ist der Manuel Antonio Nationalpark ein Beispiel für Costa Ricas Bemühen, Flora und Fauna zu schützen. Die Wende kam vor 40, 50 Jahren, als man sich entschied, der Abholzung der Regenwälder einen Riegel vorzuschieben und wieder aufzuforsten. Heute ist mehr als die Hälfte des Landes wieder mit Wald bedeckt. Rund 30% der Fläche Costa Ricas steht unter Naturschutz. Unter anderem finanziert mit den Eintrittsgeldern, die Touristen zum Betreten der gut 30 Nationalparks des Landes entrichten müssen.
Die Idee ist, Touristen wie euch mit Touren durch den Regenwald zu locken, sodass wir in dem Bereich arbeiten können und den Wald nicht abholzen, um mit Reis und Bohnen unser Geld zu verdienen.
Statt auf Bohnen und Reis setzt Costa Rica heute also mehr auf seine ursprüngliche Flora und Fauna, um Touristen und damit auch Geld ins Land zu bringen. Und da spielt eben auch das überall so putzig vermarktete Faultier eine Rolle. Klar, dass es die Touristen auch in echt sehen wollen. Wie bei dieser nächtlichen Führung. Und bei der gibt's einen weiteren Treffer.
Da ist was im Baum. Das Auge. Es schimmert ganz hell. Dort oben im Baum.
Darum kommt nun das Stativ zum Einsatz, das Frank schon die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Darauf schraubt er ein Fernglas, schaut hindurch und tatsächlich Volltreffer.
What?
Ein Faultier.
Oh yeah.
No way.
Ja, es bewegt sich. Es ist nicht aus Plastik, aber es ist wirklich sehr faul.
Faultiere schlafen schon mal 20 Stunden am Tag, weil sie sich in den Baumkronen nur von nährstoffarmen Blättern ernähren. So wie das Faultier dort oben im Geäst, das ganz langsam, fast wie in Zeitlupe, an einem Ast knabbert. Gemütlich und gelassen. Oder, wie die Costa Ricaner sagen, pura vida.
Pura Vida Simon Berninger ist in Costa Rica unterwegs. Zwei Tierchen haben wir schon kennengelernt, Faultier und Opossum. Simon, mit wem würdest du lieber knuddeln?
Ja, das Faultier ist natürlich das Kuscheligere, aber ich würde es dann auch als Kuscheltier vorziehen, weil die Wildtiere, da sind wir uns einig, die lassen wir da, wo sie sind und beobachten sie aus sicherer Entfernung für Mensch und Tier. Naja,
durch so einen tropischen Wald zu streifen, ich habe das auch ab und zu mal gemacht, ich fand das immer wunderschön, aber es ist auch unglaublich heiß und schwül und das Hemd, was du trägst, ist relativ schnell ziemlich nass. Und was bei mir immer dazu kommt, auch noch so ein komisches Herzklopfen, weil ich immer denke, da wartet eine Schlange auf einen oder vor deinen Augen seilt sich eine Spinne ab. Wie hast du es erlebt? Mit welchem Gefühl bist du da durchgegangen? Auf Zehenspitzen?
Das Problem mit dem Schweiß hatte ich zum Glück nicht, weil ich war ja in den Abendstunden im Dschungel und ich hatte natürlich auch Bammel, dass ich da auf eine Spinne, auf eine Schlange oder sonst was trete. Aber ich muss sagen, das ist ja auch sozusagen part of the game. Das gehört irgendwie dazu, weil die Tiere selbst, also Spinnen, Schlangen, sind ja dann auch wieder Teil der Safari, die man dann fotografiert, wo man stehen bleibt, wo der Guide was erzählt. Also sozusagen Angst und eben auch die Absicht, diese Tiere zu sehen.
Mhm. Dass es überhaupt diese reiche Natur gibt, ist ja schon alleine eine riesige Errungenschaft. Wie geht's den Wäldern, dem Urwald in Costa Rica insgesamt?
Ich war wirklich überrascht, wie gut alles in Schuss ist. Also es ist sehr gepflegt. Also das sind sogar die Gärten der Leute, die sind sehr gepflegt und wirklich in einer guten Verfassung. Und ich hatte das Gefühl, da kommen Gelder wirklich da an, wo sie ankommen sollen.
Und es ist ja alles andere als selbstverständlich, dass es diesen reichen Wald gibt. Anderswo in der Region werden Wälder abgeholzt. Wie hat es Costa Rica geschafft, dass das da eben nicht passiert?
Das sind natürlich auch entsprechende Gesetze, die da gemacht und erlassen wurden, aber eben auch so die mentale Einstellung der Menschen, die wirklich dann im Laufe der Zeit gemerkt haben, wir müssen sie bewahren, wenn wir wirklich eine andere Einnahmequelle wollen.
Ich kann mir vorstellen, das Aufforsten ist auch richtig harte Arbeit oder reicht es in den Tropen schon einfach mal auf die nächste Regenwolke zu warten und einfach mal nichts zu machen, wächst das schnell.
Man muss vor allem zusehen, dass man eben die entsprechenden Gebiete, die man aufforsten will, eben auch schützt und da keine Plantagen mehr zulässt oder die Plantagen eben verbannt. Das ist so das große Problem, beziehungsweise eben ein Problem, das sie gut managen, habe ich das Gefühl.
Wenn ich hier durch Hamburg gehe, diese Grünfläche bitte nicht betreten. In Costa Rica ist es genau andersherum. Man hilft dem Wald, indem man ihn betritt, richtig?
Genau, und es ist dann eben auch so, dass du tatsächlich überall Eintritt bezahlen musst. Also das ist vielleicht die Kehrseite des Ganzen. Auch wenn man einfach nur einen Wasserfall will, der durch privates Gelände oder durch halböffentliches Gelände führt, da ist eine Schranke und du musst, um dort hineinzukommen, Geld bezahlen. Das ist vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber das Mittel der Wahl.
Touristen zerstören allzu oft, was sie lieben und sehen wollen, aber hier in Costa Rica helfen sie, die Natur, die Tierwelt zu erhalten.
Ja, und das macht eben auch ein gutes Gewissen als Reisender, dorthin zu kommen und damit dem Land und der Natur zu helfen, den Tieren auch. Auf der Nicoya-Halbinsel auf Costa Ricas nördlicher Pazifikseite lässt sich die Pura Vida-Lebensphilosophie der Costa Ricaner besonders gut nachempfinden. Hier geht alles nochmal eine Nummer gemütlicher zu. Die Halbinsel ist besonders grün und die Straßen sind so eng und verschlungen gebaut, dass man automatisch einen Gang runterschaltet. Richtig Trubel gibt's hier nur an den Strandabschnitten, die auf Nicoya trotz der angrenzenden Hotelanlagen besonders schön sind. Vor allem am Abend, wenn der Sonnenuntergang das Meer und die palmenbewachsenen Strände in ein romantisches Tiefrot verzaubert. Eine Idylle, die auch in der Wild Sun Lodge im südwestlichsten Zipfel der Halbinsel zu spüren ist. Übernachtungsgäste erwartet hier ein Pool mit Ausblick aufs Meer. In einer Bar kann man Cocktails bestellen und man darf damit rechnen, dass die Kulisse mit vorbeifliegenden roten Aras gekrönt wird, die im umliegenden Regenwald zu Hause sind. Auch dank der Gäste der Wild Sun Lodge. Denn das ist nicht nur eine idyllische Übernachtungsmöglichkeit im tropischen Grün, sondern auch eine Auffangstation für verunglückte Tiere auf der Halbinsel.
Wir sind nur eine von drei Auffangstationen in Costa Rica, die sich vollständig selbst finanzieren. Aber wir sind die einzige, die sich mit Übernachtungsgästen im Hotel finanziert. Also das Geld, das wir brauchen, um die Auffangstation zu betreiben, kommt ausschließlich von den Hotelgästen.
Haley ist aus Kanada nach Costa Rica gekommen, um die Wild Sun Lodge als Tiermedizinerin zu unterstützen. Daneben arbeiten auch Freiwillige aus aller Welt in der Lodge für die gute Sache, so wie Manus aus Dänemark.
Wir Freiwilligen zahlen für unser Essen, auch für unsere Unterkunft, und das Geld fließt direkt in die Auffangstation. Also ja, wir zahlen, um hier zu arbeiten. Aber das ist es echt wert.
Ohne Freiwillige und Einrichtungen wie diese, die auf eine private Initiative zurückgeht und zu einem Großteil durch hier Station machende Touristen finanziert wird, könnte Costa Rica eine flächendeckende Tierrettung finanziell wie personell kaum stemmen, erklärt die Dänin. Einrichtungen wie die Wild Sun Lodge brauchen eine Genehmigung und müssen der Regierung über jedes Tier, das sie in Obhut nehmen, Rapport erstatten. Und Tierrettung sei durchaus nötig, purer Wider hin oder her.
Die Tiere kommen aus unterschiedlichen Gründen zu uns. Viele, weil sie die Stromtrassen hochklettern und einen Stromschlag bekommen. Oder auch wegen Kidnapping. Klingt übel, aber vor allem Jungtiere werden hier abgegeben, weil die Leute denken, sie wurden von der Mutter verlassen, obwohl sie nur für einen Moment alleine unterwegs waren. Außerdem gibt es natürlich auch illegalen Tierhandel. Vor allem Vögel werden als Haustiere verkauft und landen dann irgendwann bei uns. Und dann ist es natürlich schwer, sie auszuwildern.
Die Volontärin führt an eine Absperrung auf dem Gelände, die nur Mitarbeiter passieren dürfen. Dahinter sind die Gehege der Tiere, die derzeit in der Einrichtung sind. Zum Beispiel Brüllaffen, Eulen und Aras.
Wir gehen nicht rein, weil die Tiere so wenig Kontakt mit Menschen haben sollen wie möglich, damit wir sie auch wieder auswildern können.
Und wenn sich die Tiere zu sehr an den Menschen gewöhnen, vereitelt das ihre Wiederansiedlung in der Wildnis.
Ah, ein Brüllaffe, seht ihr?
Aus der Reihe tanzt da nur dieses eine Äffchen, das eigentlich schon wieder im Regenwald lebt. Ihm scheint's in der Wild Sun Lodge aber zu gut zu gefallen.
Den haben wir mal ausgewildert. Eine Frau hat ihn hergebracht. Sie hatte ihn auf der Straße gefunden. Also vermutlich ist er von irgendwo runtergefallen. Wir haben ihn einen Tag in Quarantäne genommen, sein Verhalten beobachtet und festgestellt, dass er eigentlich nichts hat und wieder raus in die Wildnis kann. Aber er kommt immer wieder zurück und besucht die anderen Brüllaffen in den Gehegen.
And he's always laying on the enclosures of the other howler monkeys. It's very funny. He tries to steal food, but he can take good care of himself. Yeah.
Aber es gibt auch Fälle, die keine Chance mehr auf Auswilderung haben. Auf sie kann man durch ein Guckloch an der Absperrung zumindest einen Blick aus sicherer Entfernung erhaschen.
In dem linken Gehege, da haben wir einen Brillenkauz. Der wurde mit einer Verletzung am Flügel hierher gebracht. Inzwischen kann er wieder fliegen, aber nicht ohne Geräusche dabei zu machen. Damit kann er in der Wildnis keine Beute machen und würde da draußen nicht mehr überleben. Also bleibt er bei uns.
Für solche Fälle wird die Wild Sun Lodge derzeit vergrößert. Um ein Schutzgebiet, in das die Tiere kommen, die in der Wildnis eben keine Überlebenschance mehr haben. Auch solche Orte gibt es häufiger in Costa Rica. Und dorthin wurden vor 2 Jahren auch die Tiere aus den letzten beiden staatlichen Zoos verteilt, die Costa Rica per Gesetz verboten hat. Auch damit will das mittelamerikanische Land einen Beitrag zum Wohl der heimischen Fauna leisten. Und so ist es in Costa Rica übrigens auch verboten, Selfies mit wildlebenden Tieren zu machen. Damit man eben auch für die Tiere in Costa Rica sagen kann, pura vida.
Keine Selfies in der Wild Sun Lodge bei den Tierrettern. Simon, dass man diesen Tieren auch als Urlauber trotzdem so nahe kommen kann, auch ohne Selfie-Stick. Und dass man das auch noch mit einem guten Gewissen machen kann. Ich kann mir vorstellen, das ist auch ein wahnsinnig erhebendes Gefühl, oder? Wie ging's dir dort?
Also man hatte wirklich das Gefühl, man kommt irgendwie auf seine Kosten. Man möchte ja die Tiere sehen und tut gleichzeitig was Gutes, um eben diese Tiere, die man sehen will, zu erhalten und eben auch noch zu ermöglichen, dass andere Leute das sehen können. Ist doch wunderbar.
Wunderbar. In der Lodge leben und arbeiten Menschen, Freiwillige aus der ganzen Welt. Aber wir haben noch nicht über die Costa Ricaner gesprochen, ne? Wie sind die eigentlich so drauf? Wie hast du die Menschen dort erlebt?
Ja, gerade bei meiner Anfahrt, da kann ich gerade eine kleine Episode erzählen, die das besonders gut illustriert, wie die drauf sind. Bei der Anfahrt zur Wild Sun Lodge, die liegt wirklich super versteckt irgendwo auf dieser Halbinsel. Und ich bin falsch gefahren. Mein Navigationssystem hat mich
in den Wald geschickt.
In den Wald geschickt und ich war da in einem Loch. Und kaum war ich da in diesem Loch, kamen schon Einheimische vorbei und haben mir geholfen, meinen Wagen aus diesem Loch herauszuholen. Alleine hätte ich das wohl nicht geschafft. Also sie sind sehr zugänglich, sehr hilfsbereit, sehr offen und freuen sich über Besuche aus nah und fern.
Simon, dass es diese Nationalparks jetzt gibt, dass Tiere und Pflanzen so geschützt und umhegt werden. Wie hat das eigentlich das Leben der Menschen verändert?
Ja, es ist einfach zu ihrer Haupteinnahmequelle geworden, ne? Also es dreht sich jetzt alles um den Tourismus und damit eben auch um die Tiere und um den Naturschutz, um den Erhalt der Regenwälder, aber ja auch nicht nur der Regenwälder, sondern eben auch der Strandabschnitte und auch des Meeres. Das 3000-Einwohner-Dorf Uvita an Costa Ricas Pazifikküste steht bei Meeresbegeisterten hoch im Kurs. Warum das so ist, zeigt sich schon, wenn man an Uvitas feinen Sandstrand möchte. Der ist nämlich mit einem Zaun versperrt. Hindurch geht's nur da, wo ein Kontrolleur zur Kasse bittet.
Parque Nacionales. In Costa Rica, los parques nacionales están en conservación.
Der Strand von Uvita gehört zum kostenpflichtigen Nationalpark Marino Ballena, dem ersten Meeresnationalpark von Zentralamerika, vor rund 35 Jahren gegründet. Die Schutzzone umfasst einen 13 Kilometer langen Küstenstreifen und das davorliegende Meeresgebiet von gut 4500 Hektar, einer Fläche etwa so groß wie Bremen. Für die Einheimischen änderte sich mit der Nationalparkgründung auf einen Schlag alles, auch für Fabiola.
Früher konnten die Leute hier fischen. Das war auch die Haupteinnahmequelle. Jetzt sind es die Touristen.
Touristen sind es auch, denen die Mitvierzigerin ins Boot im seichten Ufer vor Uvita hineinhilft. Sie sind für den Grund gekommen, weswegen das Meeresgebiet hier unter Schutz gestellt und für Besucher so attraktiv wurde. Buckelwale. Sie sollen hier ungestört Rast machen, wenn sie aus Alaska und aus dem fernen Süden in die wärmeren Gewässer vor Costa Rica kommen, um ihre Jungen auf die Welt zu bringen. Fabiola erklärt,
sie folgen ihrem natürlichen Instinkt und legen den weiten Weg bis hierher zurück, weil das Wasser hier warm und relativ flach ist. Ideal für Buckelwalbabys. Würden sie in kaltes Wasser hineingeboren, könnte ihnen das schaden. Das ist wie bei einem Säugling im Fruchtwasser.
Und zu den Walen mit ihrem Nachwuchs fahren die Bootsbesitzer von Uvita heute hinaus, statt wie früher zu den Fischbeständen, die nun für die Meeressäuger reserviert sind. Die Fischer von früher verdienen heute mit Whale-Watching ihr Geld und legen passenderweise in Uvita ab. Hier führt eine Landzunge von der Küste ins Meer und endet dort in zwei geschwungenen Ausläufern. Von oben sieht diese natürliche Strandformation aus wie die Flosse eines Wals und ist ein heiß begehrtes Urlaubsfoto. Das Boot von Fabiola ist inzwischen draußen auf dem Meer und die walbegeisterten Touristen haben Glück. Das Boot rast auf eine Stelle zu, wo gerade noch eine Fontäne aus dem Wasser schoss. Ein eindeutiger Hinweis auf einen Wal, der zum Ausatmen nach oben getaucht ist. Dieser sogenannte Blas ist offenbar auch auf anderen Whale-Watching-Booten aufgefallen. Um die Stelle, an der eben noch der Blas zu sehen war, treiben plötzlich 12 Boote von verschiedenen Anbietern, mal näher dran, mal weiter weg. Und bei den knapp 30 Fischerfamilien in Uvita, die auf Whale-Watching umgestellt haben, könnte die Konkurrenz um den besten Platz am Wal in diesem Moment noch größer sein. Und da taucht der Wal wieder auf und bläst kräftig Wasser aus der Nase, vielleicht 600 Meter entfernt. Andere Boote sind näher dran, hört Fabiola eine Touristin an Bord klagen. Allerdings...
Es sind zu viele Boote. In diesem Fall kann nur der Wal zu uns kommen. Aber wir können nicht näher ran. Am Ende entscheidet der Wal.
Ohnehin dürfen die Boote auch nicht näher als 100 Meter heranfahren, um die Tiere möglichst wenig zu stören. Pura Vida, das soll eben auch für die Wale gelten. Auch oder gerade weil der Run auf die Meeressäuger in den letzten Jahren immer größer geworden ist. Von dem Trubel auf dem Wasser bekommt man in der Finca Agricola El Rossi im Hinterland von Costa Ricas Pazifikküste nichts mit. In ihrem kleinen Anwesen mitten im Grünen, abseits von den Touri-Hotspots um die Nationalparks Manuel Antonio und Marino Ballena, heißt die 42-jährige Suesti Übernachtungsgäste willkommen, die in ihrem Urlaub auch etwas über typisch kostarikanische Anbauprodukte erfahren wollen. Das heißt vor allem Kaffee.
Wirtschaftlich gesehen ist Kaffee eines der wichtigsten Produkte, die Costa Rica exportiert.
Da dachte sich Suesti vor ein paar Jahren, wenn der Kaffee aus Costa Rica im Ausland gut ankommt, muss er umgekehrt in Costa Rica auch bei den Ausländern gut ankommen.
Wenn jemand ein anderes Land bereist, will er ja auch den lokal angebauten Kaffee dort probieren. Aber viele wissen ja nicht mal, wie eine Kaffeepflanze aussieht oder wie man ihn herstellt. Und da, glaube ich, kann es interessant sein für Touristen, wenn wir ihnen genau das zeigen.
Besonders für diejenigen Touristen, die nur die sonnensichere Pazifikküste ansteuern. In dem Familienbetrieb von Suesti haben sie hier die seltene Möglichkeit, eben auch zu erfahren, wie Kaffee angebaut und produziert wird. Denn auch in Costa Rica wird Kaffee eigentlich nur im Hochland angebaut. Suestis Plantage liegt gerade mal 30 Autominuten von der Pazifikküste entfernt.
Es heißt, der Kaffee aus tiefer gelegenen Ebenen ist qualitativ schlechter, weil Kaffee eigentlich niedrigere Temperaturen braucht. Hier ist es sehr warm. Aber meine Familie war immer schon in der Landwirtschaft tätig und meine Großmutter hat hier schon Kaffee angebaut. Sie hatte immer eine Tasse in der Küche stehen. Und das zeigt ja, dass es möglich ist, Kaffee auch hier anzubauen.
Und so finanziert sich Suesti ihre Landwirtschaft eben auch mit Übernachtungen und Touren in ihrer Plantage, in der sie auch Kakaobohnen und Ananas anpflanzt.
Der Tourismus hilft uns finanziell, Landwirtschaft betreiben zu können. Gerade für kleinere Betriebe wie unseren ist die Landwirtschaft ja eigentlich kein lohnendes Gewerbe. Außerdem gibt es hier abseits der Küste ja noch so viel mehr zu entdecken. Die Berge, wunderschöne Flüsse, Wanderwege, Restaurants. Ja, und uns. Aber die Touristen wissen nur vom Manuel Antonio Nationalpark und den Stränden. Da haben es Startups in der Tourismusbranche wie wir schwer, mit unseren Angeboten überhaupt wahrgenommen zu werden.
Umso dankbarer ist Suesti für alle, die in ihrer Finca übernachten oder eine Tour durch ihre Plantage machen und sich davon überzeugen, dass Pura Vida auch im Hinterland von Costa Ricas Pazifikküste gilt.
Simon Berninger ist in Costa Rica unterwegs. Simon, irgendwann geht jede Reise zu Ende, da musst du den Koffer packen und dich auf den Weg zurück zum Flughafen machen. Was nimmst du mit von deiner Reise?
Ganz viele bunte, grüne Eindrücke von einem Land, das ich wirklich nach 11 Tagen gar nicht mehr wieder verlassen wollte. So liebgewonnen habe ich meine Eindrücke dort.
Also nicht nur grün, sondern wirklich bunte Eindrücke. Was würdest du sagen, können wir uns abgucken vom Lifestyle, davon, wie die Menschen aufs Leben und ihre Welt schauen, vielleicht auch, wie sie mit ihrer Umwelt umgehen?
Ja, da ist eben Pura Vida doch echt Programm. Eine Gelassenheit, eine Lebensfreude, eine Offenheit, das gehört eben auch dazu durch den Tourismus, den das Land in den letzten 30 Jahren erfahren hat. Und ja, einfach mal einen Gang runterzuschalten, das können wir lernen. Und das, ja, versuche ich eben so hier und da in meinem Alltagsstress auch zu machen. Gelingt nicht immer, mal mehr, mal weniger.
Gang runterschalten. Ich habe anfangs gesagt, wenn ich ein Tier wäre, dann vielleicht am liebsten in Costa Rica. Simon, wenn du ein Tier wärst in Costa Rica, du hast ja viele erlebt, ne? Faultiere, Affen, Aras, Wale. Welches wärst du da gerne?
Ich glaube, ich wäre vielleicht auch gerne ein Faultier, aber lieber noch ein Ara, weil dann könnte ich leichter von A nach B fliegen und dieses tolle Land leichter bereisen als ein Faultier, das ja doch sehr behäbig nur von A nach B kommt.
Tja, also ein Ara mit vielen Eindrücken. Schön, dass du uns von den Eindrücken, die du ja schon gesammelt hast, heute erzählt hast. War ausgesprochen spannend und interessant.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Zwischen Hamburg und Haiti. Wenn ihr noch ein bisschen weiterreisen wollt, es gibt noch ein Geheimnis um Costa Rica. Das Land gehört zur sogenannten Blue Zone, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das sind Regionen auf der Welt, in denen die Menschen besonders lang leben. Nur warum eigentlich? Dem gehen die Kolleginnen und Kollegen von SWR Kultur nach. Gesünder in der Blue Zone findet ihr in ARD Sounds. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Ja, und bei ARD Sounds, da gibt's auch uns. Wenn euch die Sendung gefallen hat, sagt's gerne weiter, abonniert uns und natürlich, ihr könnt uns auch gerne mailen. Wo sollen wir zum Beispiel als nächstes hinreisen? Einfach eine Mail schreiben an haiti@ndr.de. Danke dir, Simon, fürs Vorbeikommen heute und danke euch fürs Zuhören. Das sagen Sabine Korbmann, Emilian Grimm und ich, Philipp Abresch.
Ein Podcast von NDR Info. Thank you.